Ja, wie geht eigentlich beten? Worauf kommt da eigentlich drauf an? Das wurden die Kinder in dem Video gefragt und ich staune über Kinderantworten immer, wie ehrlich die sind, wie tiefgehend manchmal auch und lebensnah. Und Gebet, würden wir glaube alle sagen, gehört zum Leben als Christ dazu. Und bei vielen von uns ganz unterschiedlich verankert. Also die einen haben vielleicht feste Gebetszeiten. Jedes Mal vor dem Essen wird als Familie gebetet. Andere beten dann, wenn es ihnen gerade auf dem Herzen liegt. Die einen beten vielleicht in ganz freien Worten, so wie es ihnen gerade kommt. Die anderen brauchen eher irgendwie ein vorformuliertes Gebet, was sie zu ihren eigenen Worten werden lassen. Die einen beten im Alltag, immer zwischendurch. Für die anderen ist Gebet vielleicht vor allem in der Gemeinde verankert. Gebet findet ganz unterschiedlich statt und ich glaube, ohne Gebet würde uns auf jeden Fall was Wichtiges fehlen. Und ich merke aber immer wieder bei diesen selbstverständlichen Themen, zum Beispiel bei Gebet, lohnt sich's nochmal tiefer zu graben und nicht nur hinzunehmen, wie es halt ist, so wir beten halt, so ist es halt, sondern an die Wurzel zu gehen und zu fragen, warum? Warum beten wir eigentlich? Ich habe euch einen Text mitgebracht, das sind ein paar Verse um ein Gebet drumherum, beziehungsweise vor einem Gebet, was jedem von uns bekannt ist, vermutlich, das Vaterunser. Das ist das Gebet, was Jesus selbst uns gelehrt hat. Und in den wenigen Versen davor lernen wir schon richtig viel über Gebet und was das eigentlich bedeutet. Das Ganze steht im Matthäus-Evangelium, da redet oder da lesen wir von der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist so eine der berühmtesten Predigten von Jesus, wo er den Leuten sagt, was heißt mit Gott zu leben und wie reich Gottes eigentlich aussieht. Und es ist eine unbequeme Predigt. Also Jesus legt auch mal den Finger in die Wunde und sagt, was schief läuft und wo Leute an ihrem Ziel vorbeischießen. Aber es ist keine Predigt, wo den Leuten einfach so vorführt, was sie alles schlecht machen, sondern er weist immer wieder auf Gott hin und zeigt den Leuten, was wahre Gerechtigkeit ist und lädt die Leute immer wieder ein, zu Gott umzukehren. In diesem Rahmen spricht Jesus über das Gebet und ich würde euch gerne vorlesen, Matthäus 6, die Verse 5 bis 8, und ihr könnt sie hier vorne gerne mitlesen. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Beten gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie so viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor er ihn darum bittet. Es sind vier kleine Verse, die Jesus dem Vater unser voranstellt. Auf den ersten Blick gar nicht so viel, und doch sind es Worte, in denen, finde ich, jede Menge drin steckt. Es sind Verse, die dieser Frage nachgehen, was Gebet eigentlich ist. Und deshalb lade ich euch ein, diese Verse einfach mit mir Vers für Vers mal genauer anzuschauen und zu schauen, was dahinter steckt. In Vers 5, da heißt es, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn Jesus über Gebet spricht, hier in den Versen, entscheidet er sich erstmal dafür, eine Menschengruppe zu erwähnen, die wahrscheinlich damals allen als erstes in den Sinn kommt, wenn sie am Beten denken. Das sind die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Die Leute, die Gottes Wort wirklich kennen, die einen religiösen Beruf haben, die darin eingesetzt sind und die überall an den Straßenecken und in den Synagogen, in den Gotteshäusern stehen. Und man könnte meinen, okay, die stehen da halt und beten, aber Jesus sieht ihr Herz, sieht ihre Haltung und er weiß, dass es nicht zufällig ist. Er sagt, die stehen da ganz bewusst und offensichtlich, damit jeder sie beim Beten sieht. Und er enttarnt dieses Verhalten, er legt auch da den Finger in die Wunde und sagt, das sind Heuchler. Auch an anderer Stelle sagt Jesus schon mal über die Pharisäer, dass sie heuchlerisch sind in ihrem Gebet. Es gibt ein Gleichnis im Lukas-Evangelium, da geht es um einen Pharisäer und einen Zöllner, die beide beten. Und der Pharisäer, der kommt in die Synagoge und betet und zählt all seine gute Werke auf, was er alles Tolles gemacht hat. Und dann dankt er Gott und sagt, danke, dass ich nicht so schlecht bin wie die Räuber und die Ehebrecher und die Zöllner. Jesus verurteilt dieses Gebet und die Haltung dahinter. Und er sagt, so geht's nicht. Also wer aus sich selber irgendwie seine guten Taten selbst darstellt, wer sich inszeniert in seinem Gebet, der hat den Sinn nicht so ganz verstanden. Beim Gebet geht's nicht um mich. Gebet ist keine Selbstdarstellung, wo ich mich danach freue, dass alle drüber klatschen. Wer sich beim Gebet nur um sich selber dreht und dabei Anerkennung sucht, da sagt Jesus, der hat seinen Lohn damit schon erhalten, mit dem Applaus der Leute. Jesus sagt aber auch, derjenige, der verpasst, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich gar nicht um mich und meine Selbstdarstellung, sondern im Gebet geht es um Begegnung. Jesus macht also am Anfang klar, Gebet ist keine Selbstdarstellung und auch kein Wettbewerb. Und ich muss sagen, als ich über diesen Vers nachgedacht habe, was der jetzt für uns, für mich, für uns alle bedeuten kann, fand ich es voll schwer. Weil also wir beten ja öfters, also in Gemeinde, in irgendwelchen Gruppen beten wir zusammen. Und ich kann aber ja nicht beurteilen, ob gerade jemand eine Show aus seinem Gebet macht oder ob der einfach betet. Irgendwie fand ich schwierig, das kann ich ja nicht werten. Da geht es ja um die innere Haltung und nicht um das, was die Person sagt. Was ich aber beobachte, so in der Jugendarbeit, vielleicht gibt es das in eurem Kontext auch, dass wir zum einen richtig viel lernen können von Kindern, die haben wir ja vorhin schon gesehen. Bei Kindern geht es irgendwie so ehrlich ums Gebet. Die Kinder, die sagen einfach Gott, was sie bewegt. Wir haben vorher gehört, die reden mit Gott über die Schule, über Eltern und Großeltern und Großgroßeltern. Sie reden darüber, dass sie einen schönen Tag erleben, dass sie gute Noten schreiben. Und das sind so ehrliche, ungefilterte Anliegen. Das sagen die Kinder einfach. Das, was ihr Herz bewegt, dafür beten sie. Und ich liebe das bei so Kinderbibelwochen oder bei Freizeiten, wenn man mit Kindern gemeinsam betet, dass man so ihr ehrliches Vertrauen in Gott, ihr kindliches Vertrauen in Gott spüren darf. Und im Gegensatz dazu finde ich es manchmal richtig schade, wie das bei uns Erwachsenen oder auch bei jungen Mitarbeitenden, die ich so erlebe, manchmal ist. Ich hatte mal eine Jungschar, da habe ich junge Mitarbeiter angeleitet und die haben dann irgendwann ihre erste Andacht gemacht und es war voll gut. Und dann haben sie aber immer gesagt, Carina, kannst du am Ende beten? Und dann dachte ich beim ersten Mal, okay, vielleicht alles machen, Andacht und danach noch beten, zu viel für die Person, ich mache das. Und dann aber so beim dritten oder vierten Mal habe ich gefragt, hey, du machst so eine gute Andacht, warum betest du denn nicht noch am Ende? Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, der traut sich nicht, weil er glaubt, dass sein Gebet viel zu schlecht ist, um das in der Jungschar zu beten, als Mitarbeiter. Und das fand ich richtig schade. Da war ich danach irgendwie voll traurig, weil ich dachte, darum geht's doch gar nicht. Beim Gebet geht's nicht darum, dass ich super schöne, gut formulierte, perfekte, kluge Worte habe, sondern da geht's um Begegnung mit Gott. Ich als Kind Gottes rede mit meinem Vater im Himmel. Es geht nicht nur um mich, sondern um uns, um Gott und um mich. Das ist das Erste, was wir aus Jesu Worten in diesen paar Versen lernen dürfen für unser Gebetsleben. Gebet ist Beziehungszeit, Begegnungszeit mit Gott. Im nächsten Vers, da macht Jesus deutlich, um was es eigentlich in dieser Zeit gehen soll. Er sagt, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also Jesus sagt uns erstmal im Vers 5, wie es nicht geht, so das negative Beispiel für Gebet. Und im Vers 6 sagt er uns jetzt, was wir stattdessen tun sollen. Und dann nennt er zuerst mal einen Ort. Er sagt, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Das, also wenn es wirklich so wäre, dass wir das wortwörtlich tun müssten, dann haben wir schon falsch gemacht hier im Gottesdienst. So, ich glaube nicht, dass wir das wortwörtlich nehmen müssen, dass nur jeder alleine im stillen Kämmerlein beten darf und dass das einzig richtige Gebet ist. Das widerspricht schon allem, was sonst wir in der Bibel über Gebet finden. Und allein schon die Tatsache, dass ein paar Verse weiter Jesus uns das Vater unser lehrt und das gar nicht Vater mein heißt, müsste uns eigentlich schon zeigen, dass es nicht wirklich wortwörtlich um diesen Ort geht und das Gebet vielseitig ist. Was Jesus hier sagt, oder was ich glaube, was er sagen möchte, ist, dass es ein starker Kontrast ist zu dem, was er vorher gesagt hat. Vorher ging es um die Heuchler, die draußen stehen und beten, damit sie gesehen werden. Und Jesus sagt jetzt, mach das Gegenteil. Statt auf der Straße und in der Synagoge zu stehen, wo mich jeder sieht, such einen Ort der Ruhe. Wenn es beim Gebet um Begegnung geht mit mir und Gott, dann macht es auch Sinn, finde ich, also klingt für mich logisch, dafür die Stille zu suchen. Ich denke da zum Beispiel so aus dem Alltag an Geburtstagsfeiern, wenn so richtig viel los ist und Leute zusammenkommen und wir sitzen alle am Esstisch und dann fange ich ein persönlicheres Gespräch mit jemandem an, dann werde ich das vermutlich nicht so machen, dass ich hier sitze und die Person am anderen Ende vom Tisch und dann schreie ich rüber, sondern ich werde mit dieser Person, wenn ich Begegnung, wenn ich ein persönliches Gespräch mit der Person habe, mich ein bisschen zurückziehen. Ich werde mich zu der Person setzen oder wir suchen uns eine Ecke, wo es ein bisschen ruhiger ist, aber wir werden jetzt nicht über den Tisch schreien. Und das ist für mich irgendwie ein einleuchtendes Bild, dass wir für Begegnung mit Gott, fürs Reden mit Gott Stille, einen Ruheort suchen. Und in dieser Zurückgezogenheit, in dieser Ruhe, sagt Jesus uns zwei Dinge zu. Er sagt, Gott ist im Verborgenen. Und er sagt, Gott sieht ins Verborgene hinein. Und das finde ich richtig stark, was er uns dazu sagt. Er sagt, Gott ist im Verborgenen gegenwärtig. Wenn ich mich zurückziehe aus dem lauten Gewusel der Menschen manchmal, wenn ich zurücktrete und Ruhe suche, dann wartet da nicht Einsamkeit. Auch wenn keiner da ist, darf ich mir sicher sein, Gott ist gerade da. Und er ist mir nah in dieser Verborgenheit. Und er wartet da nicht nur auf mich, sondern Jesus sagt, er sieht auch ins Verborgene hinein. Gott sieht, was ich sonst vielleicht verbergen möchte vor anderen. Und ich finde, im ersten Moment klingt es nach so richtig großen Geheimnissen, die ich mit keinem teilen möchte. Aber ich glaube, das Verborgene ist noch viel präsenter in unserem Alltag. Ich unterstelle uns allen jetzt mal was. Ich glaube, wir sind sehr gut darin, im Alltag Masken aufzusetzen und uns gegenseitig was vorzuspielen. Und es ist normal. Also, dass ich den Schmerz, den ich vielleicht gerade fühle, oder Wut oder Traurigkeit oder Angst verberge, damit ich andere nicht belaste, vielleicht meine Müdigkeit ein bisschen verstecke, Fragen, die mich gerade quälen, jetzt nicht im Alltag offen auf der Straße präsentiere. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum wir Masken aufziehen, um andere zu schützen, um uns selber vielleicht auch zu schützen, weil wir gar nicht so viel teilen wollen, um uns nicht verletzlich zu machen, um keinem zur Last zu fallen. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Gründe. Aber egal aus welchen Gründen, es gibt Dinge, die wir einfach verbergen, so im Alltag. Und vor anderen Menschen bekommen wir das vielleicht mal mehr, mal weniger hin, aber bei Gott ist es anders. Er sieht ins Verborgene. Das heißt, durch jede Maske, durch jedes aufgesetzte Lächeln, durch alles, was ich versuche irgendwie zu tun, sieht er mittendurch in mein Herz. Und deshalb ist Gebet eine Herzenssache und keine Show, wo ich irgendwie alles nach außen präsentieren muss. Eine Herzenssache, weil Gott meine Innenwelt sieht. Eine Herzenssache, weil er genau das sieht, was mich gerade bewegt. Und ich glaube, jetzt gibt es zwei Reaktionen auf diese Aussage oder auf diese Zusage, dass Gott in mein Verborgenes hineinsieht. Man kann sich darüber freuen und sagen, wie befreiend, wie erleichternd, dass Gott alles sieht. Man kann aber auch sagen, oh, das fühlt sich ein bisschen einengend an, wenn Gott alles sieht, in mein Verborgenes hinein. wenn Gott jemand ist, vor dem ich gar nichts verbergen kann, vor dem ich irgendwie quasi blank dastehe. Und je nachdem, wie unser Gottesbild geprägt ist, kann sich das sehr unterschiedlich anhören, vielleicht sogar bedrohlich. Und ich glaube, deshalb ist ganz entscheidend bei diesem Vers, bei dieser Zusage, die Jesus uns macht, dass wir vor Augen haben, mit welchem Blick und mit welcher Haltung Gott uns da begegnet. Und ich bin davon überzeugt, wenn Gott im Verborgenen ist und ins Verborgene sieht, dann wartet da nicht ein wütender, strenger, verurteilender Vater, der mit dem Finger auf mich zeigt und mich beschämt, sondern da wartet ein Vater, wie wir ihn aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn kennen. Der Sohn, der seinen Vater verlässt, abhaut, richtig viel Mist baut, alles an Geld, was sein Vater ihm gegeben hat, verprasst und dann zurückkommt und keinen wütenden Vater erwartet, sondern einen, der mit offenen Armen dasteht, mit einem liebevollen Blick und der ihn wieder annimmt. Ich glaube, das ist der Gott, der uns begegnet im Verborgenen. Deshalb ist Jesus ans Kreuz gegangen, dafür hat er bezahlt, dass eben diese Schuld, diese Scham, dieses Versagen nicht zwischen mir und Gott steht. Der Gott, der mir im Verborgenen begegnet, der hat eine befreiende und kettenspringende Liebe, mit der er mir entgegenkommt. Und deshalb ist auch statt Verstecken, wofür vielleicht hat man erstmal so die Tendenz, okay, ich will das Verstecken vor Gott, der soll nicht alles sehen. Ich glaube, dadurch wird befreiende Ehrlichkeit möglich. Eine Ehrlichkeit, die trotzdem Überwindung kostet, aber die unser Herz verändert und die unser Leben verändert. Weil ganz oft das, was wir verbergen, auch Dunkelheit in unser Leben reinbringt und mit Gott aber da keine Macht mehr über uns hat, weil er uns befreit. Ich höre einen Podcast gerne, der heißt Lebensliturgien. Das habe ich gefühlt schon überall erzählt, vielleicht habe ich es euch auch schon mal erzählt. Ich mache da immer Werbung für. Das sind geführte Tagzeitengebete. Das heißt, morgens, mittags, abends kann man sich 5 Minuten lang anhören und es ist wie so eine Liturgie mit Gebeten, mit Worten. Und die tun mir richtig gut, weil ich tue mich manchmal sehr schwer, in die Ruhe, ins Verborgene zu gehen und in Ruhe zu beten. Und da hilft es mir, wenn ich einfach Worte geliehen bekomme und einfach diesen Podcast anhören kann. Und da heißt es abends immer, gleich immer dabei, dieser Satz: Gottes Liebe streicht mir die Schatten aus der Seele. Und ich finde, es ist ein richtig schönes Bild dafür, was passiert, wenn wir Gott ins Verborgene reinlassen, wenn er in unser Herz darf, dass er all die Schatten, die darin liegen, einfach durch seine Liebe wegwischen kann. Gebet ist Herzenssache. Wir haben gehört, Jesus macht deutlich, mit welcher Haltung wir beten sollen. Er macht deutlich, dass Gebet Herzenssache ist. Und jetzt, bei den letzten beiden Versen, geht Jesus darauf ein, was für Worte wir eigentlich nutzen sollen, wie wir beten sollen. In Vers 7 und 8 heißt es: Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Jesus macht es irgendwie gerne, dass er erstmal sagt, wie man es nicht machen soll und dann, wie man es machen soll. Und hier macht das auch. Er sagt, wir sollen nicht so beten wie die Heiden, die viele Worte aneinander reihen. In einer anderen Übersetzung finde ich es ein bisschen schöner. Das heißt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Die Leute damals, die wussten genau, was Jesus damit meint, weil früher gab es viele heidnische Religionen, andere Gottheiten, die noch angebetet wurden. Und in diesen Religionen war das Motto, viel hilft viel. Also wenn ich möglichst viel rede, wenn ich ganz viel bete, wenn ich lange bete, viele Worte ineinander reihe, dann drückt es aus, dass ich richtig fromm bin. Und wenn ich richtig viel sag, dann beeindruckt es Gott. Das war das Denken von heidnischen Religionen. Und manche heidnischen Religionen hatten sogar noch die Erweiterung, dass unsere Worte magische Kraft haben. Das heißt, wenn ich irgendwie was sage, dann beeindruckt es Gott oder bewegt es Gott, was zu tun. Und das Motto war, je mehr ich rede, desto eher hört mich Gott. Und Jesus sagt, bei Jahwe, bei unserem Vater, bei Gott ist es anders. Ihm geht es nicht um viele Worte. Unser Gebet hat auch nicht magische Kraft, wo wir irgendwie Gott beeindrucken würden. Und unsere Gebete sind auch keine Infoveranstaltung, wo wir Gott erstmal erzählen müssen, was alles passiert und was uns bewegt, sondern im Gegenteil, Jesus sagt sogar, euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Und das ist ein Punkt beim Beten, der hat mich persönlich richtig lange beschäftigt. Also schon als Teenie, so ich bin mit 13 zum Glauben gekommen und also ich habe mich immer gefragt, okay, Gott weiß alles über mich, erzählt ihr mir hier. Er weiß, was kommt, er weiß, was war, er weiß, was gerade ist, er kennt mein Innerstes, er sieht ins Verborgene hinein. Warum soll ich dann überhaupt mit ihm reden? Der weiß doch alles. Was bringt's mir? Und ich habe richtig lang gebraucht, um das zu verstehen und habe deshalb auch lange Zeit echt nur so oberflächlich gebetet. Ich hatte so meine Top 5 abends so, bitte mach, dass keiner einbricht, bitte mach, dass ich nicht verschlafe, bitte mach, dass ich eine gute Note schreibe. So, das, so habe ich halt gebetet, weil ich es irgendwie nicht anders verstanden habe. Und es war bestimmt auch gut so. Aber für mich war Beten echt eine Infoveranstaltung für Gott. So, ich habe einfach gesagt, was war, was ich nicht möchte. Amen. Wenn es aber nicht darum geht, Infos zu verteilen an Gott und ihn in Kenntnis zu setzen, worum geht es dann eigentlich? Wenn wir in die Bibel schauen, dann begegnet uns im Zusammenhang mit Beten ganz oft diese Formulierung im Glauben. Wir sollen im Glauben beten. Zum Beispiel Matthäus 21, Vers 22, da heißt es, und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, worum es eigentlich geht beim Beten. In diesem Glauben zeigt sich, worum es bei Gebet geht. Es geht um Glaube, um Vertrauen. Wenn ich bete, dann mache ich das nicht, um Gott zu informieren, sondern Gebet ist eigentlich ein Ausdruck von Abhängigkeit, die ich vor Gott ausdrücke. Gott, ich brauche dich. Ich kann das nicht alleine. Ich komme mit dem, was ist und was mich bewegt, vor Gott in dem Bewusstsein, ich bin abhängig von ihm und ihm ist alles möglich. Der hat alle Macht. Und in dieser Haltung, da wird Gebet was, was zuallererst in mir mal was bewirkt. Das drückt mein Vertrauen in Gott aus, das stärkt mein Vertrauen in Gott. Und ich persönlich merke das, dass ganz oft Momente, wo ich selber nicht mehr weiter weiß, es gut tut, zu wissen, an wen ich mich wenden kann und nicht zu verzweifeln. Und Gebet zieht auch noch viel größere Kreise. Es bewegt nicht nur was in mir, sondern es bewegt auch was in meinem Umfeld. In der Bibel lesen wir auch immer wieder, dass Gott uns durch Gebet an seinen Werken beteiligt oder dass er sein Handeln an Gebet knüpft. Jesus selber sagt zum Beispiel, wir sollen im Glauben bitten und sagt uns, dass wir empfangen dürfen. Wir lesen im Alten Testament, dass Mose zum Beispiel für Gottes Volk einsteht, für die Israeliten im Gebet und darum betet, sie nochmal zu verschonen. Und Gott hört es und lässt sich von diesem Gebet auch bewegen. Und verschont sie dann. Deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben und zu beten, weil Gebet nicht nur Infoveranstaltung ist, sondern eine Vertrauenssache. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, was ist eigentlich Gebet? Und Jesus sagt uns in diesen wenigen Versen, was entscheidend ist. Dass es beim Gebet gar nicht um uns alles sich drehen muss, sondern dass Begegnungszeit mit dem Vater ist. Das Gebet keine Show ist, sondern eine Herzenssache. Ihm geht's drum, in mein Verborgenes hineinzuschauen. Und seine Liebe macht befreiende Ehrlichkeit möglich. Und Gebet ist keine Infoveranstaltung, sondern Vertrauenssache. Gebet ist eine Haltung der Abhängigkeit von Gott. Und Gebet kann was bewegen, in mir und auch auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob was von diesen Dingen dich heute anspricht, vielleicht auch besonders anspricht. Ich merke bei Gebet, dass ich immer wieder neu diese Erinnerung brauche. Vielleicht ist die Begegnungszeit mit dem Vater, die dich nochmal bewusst in die Stille führt. Vielleicht die befreiende Ehrlichkeit, dass Gott ins Verborgene reinschauen kann. Oder diese Abhängigkeit, dieses Vertrauen in Gott. Ich wünsche euch und mir, dass Gebet immer wieder zu einer Herzenssache wird für uns und auch bleibt. Und dafür möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir daraus lernen dürfen. Und ich danke dir für das, dass wir mit dir reden dürfen, dass du um alles weißt und dass du im Verborgenen bist. Und du weißt, wo uns das manchmal schwerfällt in unserem Alltag, in unserem Leben, bei manchen Themen, wo wir vielleicht auch enttäuscht sind oder Fragen haben. Und ich mag dich bitten, dass du uns immer wieder zurück zu dir ziehst, dass Gebet eine Herzenssache wird, wo wir einfach in deiner Nähe sein dürfen, wo wir erleben dürfen, dass du was bewegst. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen.